Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tagen wie diese. Ich freue mich heute auf meinen Gast, Janis Niewöhne.
Hey, vielen Dank.
Hey, ja, super. Du, es wird ja mal Zeit, dass wir mal reden. Ich habe ja schon einen Podcast über Stella gemacht, aber mit deinem Regisseur. Da warst du ja auch schon drin. Auch großartige Leistung. Und jetzt gestern durfte ich schon mal eine kleine Preview sehen von Hagen. Und das ist doch wahrscheinlich auch eine ganz besondere Kiste für einen Darsteller, wenn man so quasi das deutsche Nationalepos, ja, was zurückgeht aufs 12. Jahrhundert, irgendwie die Hauptrolle spielt, oder?
Total, ja, klar. Also weil es von Anfang an klar war, dass das ein großes Projekt wird und dass das auch, was sage ich mal, noch mehr Mittel hat als sonst solche Projekte aus Deutschland, die aus Deutschland kommen. Und aber was am schönsten war, dass klar war von Anfang an, dass man eben diese Sage auf eine andere Art und Weise erzählen will oder da was hinzugeben will und das Heldenepos zu, ja, zumindest einem tragischen Heldenepos macht oder so. Also etwas, was noch mehr, wo die Charaktere widersprüchlicher sind und man nicht so den sonstigen Weg wählt, den es gibt, solche Sagen zu erzählen.
Ja, schön, dass du es ansprichst. Also genau das Storytelling, die Charaktere, alles so total zeitgemäß irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man so eine alte historische Vorlage hat, die so eine Bedeutung hat, dann ist es ja immer schwer. Ich meine, ich muss immer daran denken, wie zum Beispiel die neuen Verfilmungen von Batman oder so von Nolan, der die Charaktere bricht, der die vielschichtiger macht. Dann ist einfach nicht mehr super. Wir haben ja hier generell schon einen gebrochenen Helden eigentlich. Aber ja, wie war das denn für dich? Hattest du da nicht auch tonnenschwere Last an Verantwortung auf den Schultern, wenn man so einen Stoff spielt? Das ist ja quasi so, weiß ich nicht, eines der zentralen Werke deutschen Literatur.
Total. Also ich glaube, ja, ist ja immer wichtig, wie geht man so mit dem Druck um, der entstehen könnte, wenn man sowas spielt. Und ich habe mir, glaube ich, einfach gesagt, dadurch, dass wir diese Sage so neu erzählen und so, wie sie noch nie da war, gibt es eigentlich gar keinen direkten Vergleich. Und was ich auch gemerkt habe, als ich mich mit der Sage und dann insbesondere so mit der Version von Holbein, der wir ja folgen, mehr beschäftigt habe, dass es einfach mich auch total anspricht in den Figuren, dadurch, dass sie brüchiger sind.
Ja, also bist ja generell ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler und man kann dich ja gar nicht auf irgendein Fach festlegen, was ja auch super ist. Aber hier ist mir auch aufgefallen, du hast eben auch sozusagen in deinem Gesicht spielt immer so, ja, so diese Melancholie, das Verlorene des Helden und so weiter. Und das ist ganz toll, weil man kann sich quasi gar nicht satt sehen. Und aber du hast gerade über die Produktion gesprochen, um da vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen. Man muss ja fast an Games of Thrones denken oder so aufwendig. Kannst du uns vielleicht ein bisschen, den Hörerinnen und Hörern, ein bisschen was über die Produktion, über die Größe, das Volumen oder einfach den Aufwand, die Zeit, ein bisschen was so umreißen?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist ja klar, dass Film immer dann besonders aufwendig und schwer zu realisieren ist, wenn man eben eine andere Zeit erzählt. Und wenn man es Mittelalter erzählt und dann noch Fantasy, wird es noch schwieriger und aufwendiger. Und klar, wir haben einfach ein Königreich, was wir erzählen. Wir haben Burgund, eine riesige Festung, wir haben ja Zauberwesen, Drachen, große Herrscher, die in den Krieg ziehen. Und das war zum einen stark, weil wir ganz, ganz viele Komparsen am Set hatten, um dieser Größe gerecht zu werden und aber im Nachhinein dann auch immer noch mal viel nachbearbeitet wurde. Wir hatten zum Beispiel einen ganz tollen Szenenbildner, Matthias Müsse, der so auf alle Details geachtet hat und haben den Thronsaal zum Beispiel, der eine ganz große Rolle spielt, nachgebaut oder als Studio gebaut und sind da nicht in irgendwie in eine alte Burg gegangen oder so, sondern es war wirklich Studio alles. Und wie die das gemacht haben und wie die das geschafft haben, dass allein dieses Pappmaché nach Stein aussieht oder sich auch zum Teil so anfühlt, dass man in diesem Raum steht und denkt, das ist hier echt, das war großartig, dass man nicht eben wie man das so kennt aus so Making-ofs von so Marvel-Filmen oder so vor einem Greenscreen steht und sich alles vorstellen muss, sondern es war ganz viel schon da Und es muss aber im Nachhinein nochmal ganz viel gemacht werden, natürlich. Und die Kostüme, allein die Kostüme dreckig zu machen, wenn man mal darauf achtet, an so Tagen, wie viele Kostümassistenten rumlaufen, um Patina auf die Kostüme zu machen, ist ein ganz kleiner Teil dieses riesengroßen Aufwands.
Ja, stimmt, da denkt man gar nicht dran. Man denkt da gar nicht dran, dass die Kostüme auch mal gewaschen werden, weil man sie vollgeschwitzt hat oder so. Apropos vollgeschwitzt, du hast ja auch total viele, ich sag mal, Schlachtszenen gehabt. Und es sieht ja schon sehr gefährlich aus, klingt auch sehr gefährlich, wenn diese Schwerter aufeinander und du bist, ja, du spielst ja den Siegfried, den quasi fast Unbesiegbaren, der den Drachen bezwungen hat und dadurch fast unverwundbar ist, bis auf die kleine Stelle am Rücken. Du hast viel gekämpft in dem Film und erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sowas gemacht wird. Das wird ja wahrscheinlich vorher geübt und ihr haut nicht einfach euch die Köpfe ein.
Ja, ja, also was wir hier hatten, was man sonst eigentlich nie hat, war wirklich Zeit im Vorlauf, dass wir 5 Wochen eigentlich Zeit hatten. Also erstmal habe ich trainiert und so an Muskelmasse, aber auch versucht an Fettmasse zuzunehmen, weil ich immer, die Idee war ja, Siegfried nicht eben als strahlenden, makellosen Helden zu erzählen, sondern als jemand, der irgendwie auch rau ist und auch nicht perfekt trainiert, sondern der auch viel säuft und ein Kämpfer ist. Und deshalb habe ich auch einfach viel Junkfood gegessen und schwere Gewichte gehoben in der Anfangszeit für mich hier in Berlin. Und dann sind wir nach Prag und hatten 5 Wochen um jeden Tag. Dann fing der Tag mit Kampftraining an. Dann sind wir zum Reittraining. Okay. Dann hatten wir nochmal Schwertkampf. Und das war jeden Tag 5 Wochen lang. Und das war ja so eine einzige Freude eigentlich nur. Und natürlich, klar, ging es dann darum zu lernen, wie wurde damals gekämpft, wir hatten so ein ganz erprobtes tschechisches Stunt-Team, die alle irgendwie auch wahnsinnig sind, also wirklich alle verrückt und die leben gefühlt alle in dieser Zeit, die schreien auch die ganze Zeit, die machen die ganze Zeit so, ja, die schreien so, wie man das so aus dem Mittelalter-Kampfszenen kennt, schon beim Hallo sagen. Es ist irritierend, aber auch wunderschön, welche Hingabe die hatten. Und genau, und mit denen oder durch die war es dann möglich, solche Kampfszenen zu erzählen. Und dann sind das einfach Choreografien, die man wieder und wieder übt. Und das Schöne war, dass hier auch Kampfszenen gedreht und erzählt werden, die wirklich was erzählen, die eine Geschichte erzählen. Wie kämpfen zwei Charaktere miteinander und was wird noch verhandelt, außer einfach nur sozusagen körperliches sich duellieren, was steckt da drunter und wie kämpfen die einzelnen Charaktere, wie äußert sich der Charakter durch die Art des Kämpfens. So.
Ja, das ist echt Wahnsinn, wenn man sich überlegt, andere Filme drehen nur 25 Tage oder ihr habt alleine 5 Wochen Proben, du hast gesagt Reittraining, Kampftraining, das ist ja wirklich enorm. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange habt ihr ungefähr gedreht oder wie lange habt ihr an dem Film gearbeitet?
Also ich sag immer, und ich glaube, es war auch so, die Zeit in Prag war, glaube ich, und Island waren, glaube ich, insgesamt so 7 bis 8 Monate. Oh, wow. Das heißt, nicht durchgedreht, 7 bis 8 Monate, aber zu einem ganz großen Teil haben wir da gedreht. Und das war einfach auch wahnsinnig anstrengend. Also gerade dadurch die Körperlichkeit, die das hatte. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Film gedreht, das war ein kleinerer Film. Da hatte ich dann zum Schluss 2 Wochen am Stück gedreht. Also oder ne, die zumindest 5 Tageswochen, aber das 2 Wochen hintereinander. Und wir hatten jeden Tag Nachdreh und ich war so fix und fertig am Ende. Und habe dann aber mir nochmal versucht vorzustellen, dass ich das bei Hagen die ganze Zeit in dieser Art von Erschöpfung war und aber wusste, es geht jetzt nochmal 4 oder 5 oder 6 Monate. Und deshalb, das ist wirklich nicht ohne und richtig anstrengend, aber auch toll.
Ja, also ich finde auch, man sieht es dem Film auch an. Also der ist wirklich, also ich glaube, das sucht seinesgleichen im deutschen Raum. Und wahrscheinlich habt ihr ihn auch für international gedreht, denn so sieht er auch aus. Ja, es sieht ja wirklich gewaltig aus und bildgewaltig. Und ich fand übrigens, ich hatte vorher den Trailer gesehen und dachte, es wäre sehr viel mehr so Game of Thrones, sehr viel Gewalt, Sex. Und der Trailer fasst sehr viel sozusagen, glaube ich, Brutalität zusammen. Ich fand den Film sehr ausgewogen und gar nicht so in diese Richtung, sondern im Gegenteil, ich finde, er bemüht sich total, oder das heißt, bemüht, ihm gelingt es auch, ja, wie du schon gesagt hast, so eine Ambivalenz in den Figuren, die verschiedenen Layer der Geschichte irgendwie zu sagen, es ist gar nicht ein Film, in dem nur gekämpft wird. Und wie du gerade gesagt hast, die Kämpfe haben auch immer noch eine psychologische Bedeutung, die Duelle.
Total, absolut. Also wenn man vom Kampf ausgeht bei Siegfried, dann ist es ja gegenüber den Burgundern, die alle sehr, die so eine Regeltreue haben und ganz klare Strukturen, die sie alle befolgen, dass Siegfried das gar nicht macht, dass der einfach kampfeslustig und im Blutrausch kämpft und das fast eigentlich als was spielerisches Element ist für den. Und so ist er eben auch als Charakter, aber nicht nur. Also auf der einen Seite ist er wahnsinnig angriffslustig und egoistisch und selbstzerstörerisch und unzuverlässig und arrogant, selbstverliebt auch, aber gleichzeitig ist er emotional, wahnsinnig emotional und leidenschaftlich und liebesbedürftig und freundschaftlich. Also der hat auch beides und das ist, glaube ich, so bei allen Figuren und das ist wirklich das Besondere an dieser Fassung oder auch an dem Film, dass er die Figuren insofern ernst nimmt, dass sie eben eigentlich keiner von ihnen makellose Helden sind, sondern alles zutiefst suchende Charaktere, die innerlich total am Kämpfen sind mit sich selber und der Welt und dem System, in dem sie sich befinden. Und die am fortschrittlichsten denkende Figur ist eigentlich Kriemhild und die auch, würde ich sagen, die größte Wandlung durchmacht. Aber ja, es ist ein Film, der dadurch spannend wird, dass er nicht nur diesen Action-Fantasy-Aspekt bedient, sondern dass er wirklich auch guckt, worum es eigentlich geht. Und es geht eben um eine Gemeinschaft, die zusammen funktionieren muss und also auch ein Ziel vor Augen hat, was in dem Fall bedeutet, dass man einfach Burgund schützt und die Feinde sozusagen gegen die Feinde ankommt. Und diese Gemeinschaft ist aber besteht aus unterschiedlichsten individuellen Charakteren. Und wie ist es eigentlich möglich, da noch zusammen zu funktionieren? Wobei, also während die einzelnen Kräfte sich so krass gegenüberstehen und eigentlich nicht miteinander zu vereinbaren sind.
Ja, ist interessant, dass du gerade Fantasy gesagt hast. Ich habe irgendwo beim, als ich in der Vorbereitung gegoogelt habe, auch gesehen, dass es als Fantasy-Film teilweise markiert ist. Das finde ich irgendwie gar nicht. Eher ja schon mittelalterlich und dann, ich will fast eher, es ist eher mystisch. Es gibt ja auch diese alten Wesen, die auch Kräfte haben, die über die Menschen hinausgehen. Und Kriemhild hast du genannt, die eine Tochter der Götter ist. Wie ist denn du persönlich, Janis Niewöhner privat, bist du irgendwie ein bisschen so metaphysisch? Glaubst du an was Größeres, was über uns lebt? Oder wie denkst du?
Ich glaube auf jeden Fall an Kräfte, von denen wir noch also nicht so richtig wissen oder die wir nur erahnen können und die wir nicht in Worte fassen können. 100%. Aber was diesen Fantasy-Aspekt angeht, hast du total recht. Und ich bin auch nie ein großer Fan, wenn ich das Wort Fantasy höre. Es ist eher mystisch oder sagen wir mal so, Fantasy wird dann für mich zu einem spannenden Genre, wenn die Fantasie nicht komplett auserzählt und bebildert wird, sondern eigentlich innerhalb der Geschichte selbst als Sage oder als Fantasy behandelt wird. Das heißt, es ist ja gar nicht genau klar, was für Zauberkräfte sind da und gibt es diese Drachen wirklich oder wir sehen gar nicht so viel von ihnen. Und immer dann, wenn wir nicht alles sehen, dann geht ja die Fantasie an und dann wird sie auch möglich gefühlt. Ja. So ist das ja zum Beispiel bei Funny Games von Haneke, dass die Gewalt eigentlich dann erst am spürbarsten wird, wenn sie nicht gezeigt wird, weil die Vorstellungskraft stärker ist als das, was wir sehen. Und das fand ich eine total gute Herangehensweise an diese Geschichte mit mystischen Elementen.
Ja, wie erarbeitest du dir eigentlich so eine Rolle? Also bist du eher so der Typ, der, weiß ich nicht, so intellektuell rangeht, über den Text, ist es was Körperliches? Wie näherst du dich so einer, also wenn du jetzt von einem Produzenten so ein Buch zum ersten Mal bekommst oder vielleicht über die Agentur, die das vielleicht schon mal vorbearbeiten oder auch schon sortieren oder so oder dir was empfehlen, wie stelle ich mir das vor? Wie geht Janis Niewöhner an eine Rolle an? An diese vielleicht am Beispiel, das wäre vielleicht am einfachsten.
Es ist immer total schwer, das auf einen Nenner zu bringen oder ich würde auch gar nicht sagen, dass ich eine bestimmte Technik habe. Es ist immer stark abhängig davon, mit wem ich die Geschichte und die Figur zusammen erzähle und ne, mit welchen RegisseurInnen. Und in dem Fall war es so, dass wir viel darüber nachgedacht haben, wenn wir diese Figur Siegfried so neu erzählen wollen, was ist das Neue und was passiert, wenn wir den wirklich ernst nehmen, wenn wir sozusagen die negativen Eigenschaften von ihm und die guten zusammennehmen. Woher kommt das alles? Und natürlich denkt man darüber nach, was ist dem passiert vorher? Wie reagiert er auf was? Man sucht nach Referenzen. Witzigerweise bin ich irgendwann darauf gekommen, dass was diese Kampfeslust angeht und die traumatisierte Figur, der ganz viel Leid angetan wurde, die aber auch ganz viel anderen Leid angetan hat und deshalb nicht mit dem Frieden umgehen kann, obwohl sie sich ihn eigentlich am meisten wünscht, ganz viel mit Mike Tyson zu tun hat. Also ich meine, zum Beispiel, das ist jetzt jemand, der natürlich, an den man gar nicht denkt, auch wenn man jetzt den Film sieht, aber mir hat, da haben dann so Mike Tyson-Videos ganz viel mit mir gemacht im Hinblick auf diese Rolle. Und nach solchen Dingen sucht man und natürlich versucht man so viel wie möglich über den zu verstehen. Und dann ist das immer wichtig, am Set und beim Dreh dann zu gucken, was, nicht dahin zu gehen ans Set und zu sagen, jetzt habe ich alles verstanden und jetzt mache ich das so, sondern auch noch bereit zu sein, sich überraschen zu lassen von neuen Dingen, die entstehen. Alleine dadurch, dass ich auf einmal mir nicht den Hagen-Darsteller vorstelle, sondern er wirklich vor mir steht. Und dann Reis Naber in diesem Fall, der macht ja irgendwas mit mir, so wie er den Hagen spielt. Und das kann ich mir vorher nicht vornehmen. Und deshalb, ich glaube, immer so viel Wissen wie möglich ansammeln und dann aber auch alles wieder über Bord werfen können, wenn neue Dinge entstehen am Set.
Ja, finde ich eine interessante Sache. Du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, den Siegfried, wie du ihn angelegt hast. Ist ja auch so ein Verführer und sehr verführerisch und auch so ein, eigentlich ja so, obwohl trotz seiner Düsterkeit so eine Figur, die die Leute lieben, heißt es ja auch sogar direkt mal im Film, wenn er durch die Straßen geht, so interessiert sich zwar nicht dafür, aber alle wollen so sein wie er und bewundern ihn. Mike Tyson finde ich interessant, du hast recht, Mike Tyson ist so eine gebrochene Figur. Der ist ja nicht nur diese Kampfmaschine, ich weiß nicht, ob du es in diesen Videos, die du zur Vorbereitung gesehen hast, auch im Gefängnis hat er zu Gott gefunden.
Ja.
Und ist jetzt ganz gläubiger, ganz demütiger und ganz, sagen wir mal, sanft sprechender Mann. Ganz interessant.
Total interessant. Also, man merkt immer wieder, der ist ja durch unterschiedliche Phasen in den letzten Jahren gegangen. Und er spricht ja jetzt selber auch davon, dass er Angst hat vor demjenigen, der er mal war. Und dass er auch Angst hat vor dem Monster, was dann auch einfach da ist, wenn er im Ring ist, weil er eigentlich so nicht mehr sein möchte. Gleichzeitig weiß er, dass das seine größte Kraft ist und sieht das irgendwie als Lebensaufgabe von ihm an. Und er ist natürlich auch einer der Besten, so in dem, was er gemacht hat. Aber es ist so eine spannende Figur, ja.
Ich habe du hast jetzt eben uns ein bisschen ein paar Einblicke gegeben, dass das eigentlich Studiokulisse war. Es sah wirklich so aus, ich hätte dich fast schon gefragt, war das in Worms? War es wirklich Worms oder das alte Worms? Aber ich glaube, so sieht es ja gar nicht mehr aus. Aber wer weiß, haben die eine Burg? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe mich gefragt, sehr interessant, also am Hof, am Königshofe ist ja alles so ritualisiert. Ne? Also ob es jetzt die Inthronisierung ist oder Hochzeiten sind ja auch für normale Menschen ein Ritual oder so. Aber irgendwie habe ich gedacht, es ist auch irgendwie sowas, da ist so eine große Beruhigung drin, wenn man sich so sieht, wie das damals so Ritual. Die Kämpfe sind wahnsinnig wild, ne, klar. Hast du das Gefühl für dich als Mensch jetzt nicht in dieser Rolle, dass es auch etwas ist, was dir Halt gibt, Rituale, Strukturen, weil Schauspieler ist ja auch ein Beruf, der, sagen wir mal, mit sehr viel Wandlungsfähigkeit, aber gleichzeitig auch mit sagen wir mal, im Negativ vielleicht mit unsteten Beschäftigungsverhältnissen, immer auf was Neues einstellen, immer woanders auf Montage sozusagen, ne, zum Drehen. Ist das was so, sind Rituale auch was persönlich für dich Wichtiges oder bist du auch eher so spontan und du bist jung, du nimmst wahrscheinlich das Leben, wie es kommt, aber.
Nee, ich habe das schon. Also ich habe das ganz stark dadurch, dass ich immer wieder, ich habe ja immer eine totale Struktur und das ist, also da Rituale, wie auch immer man das nennen will, so am Set, wenn ich drehe, dann funktioniere ich ja und dann, weil ich sozusagen bestimmte Regeln auch befolge oder mich in einem System befinde. So, ne? Und um da zu funktionieren, muss ich eben diese Regeln befolgen und merke dann aber immer, wenn ich rauskomme aus so einem Dreh, es ist oft richtig schwierig, klarzukommen, ja. Ohne eben Rituale. Und dann merke ich schon auch, dass ich die brauche. Bei mir ist es dann einfach, ja, ganz, ganz langweilig Sport. Also regelmäßiger Sport tut mir einfach gut. Ja. Und ich brauche das, um mich irgendwie sicher zu fühlen. Und Spontanität will ich aber natürlich immer trotzdem haben. Also natürlich wird man irgendwie, ja, manchmal vorsichtiger, was auch an Stellenweise gut ist im Alter. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, total darauf achten, dass man offen bleibt für alles, dass man nie glaubt, alles gelernt zu haben oder zu wissen, wie man funktioniert, dass man sich angreifbar macht, dass man sich unsicher macht, weil das immer irgendwie auch die, ja, wie sagt man, so kreativsten oder lehrreichsten Phasen sind. Ist ja auch oft gerade zum Beispiel ein Freund von mir macht eine Trennung durch, dem geht's total schlecht und der sind alle Strukturen weg, aber gleichzeitig ist das, wenn man den so von außen beobachtet, dann ist es auch wahnsinnig spannend und interessant, glaube ich, was der gerade erlebt und was der in Frage stellt und wodurch er dann auch wieder ja neu lernt oder ihm ein neuer Blick aufs Leben gegeben wird.
Ja, aber darf man nicht vergessen, oder? In deiner Zunft ist ja sozusagen jede Erfahrung auch Lehre, die Menschen zu beobachten, wenn man sie nachher auch authentisch zeigen möchte. Sag mal, mir ist aufgefallen, die Figur, wie du sie spielst, die ist ja so, ich weiß nicht, ob das Wort zu groß gegriffen ist, aber so ein bisschen dekonstruiert, wie du schon gesagt hast, so gebrochen, vielfach gebrochener Charakter. Und du erlaubst dir da auch etwas, du erlebst dir da auch so einen Mut, irgendwie auch nicht so gut auszusehen. Nämlich du bist ein bisschen abgerockt, Haare zottelig, Bart verschmiert, hast diesen, auch diesen melancholischen Blick, diese Tiefe auch so zeigt. Wie ist denn das? Weil du bist ja jemand, der sehr gut aussieht, das hörst du jetzt nicht zum ersten Mal. Wie ist es nicht auch eine harte Sache, wenn man sich dann irgendwie quasi hässlich machen muss für so eine Rolle?
Also die Idee bei der Rolle fand ich total gut und richtig, dass man den so, dass man dem jede Form von Makellosigkeit nimmt und dass man eher guckt, dass das jemand ist, der einen, also Ekel ist ein großes Wort, aber dass man, der einen abstößt schon auch charakterlich und vielleicht auch sogar äußerlich, dass man nicht denkt, ja, weil alles so, alles was je glatter es wird, desto eindimensionaler wird es auch und die Möglichkeit, jemanden zu haben, den man erstmal eher unsympathisch auch findet und dem man gar nicht zu nahe kommen will, auch als Zuschauer. Und dann aber vielleicht die Qualitäten oder das Schöne, was da drunter schlummert, langsam erst zu entdecken über den Film. Mhm. Also sozusagen die Möglichkeit, dem Zuschauer zu geben, die Sichtweise zu ändern auf eine Figur. Das fand ich ja total guten Ansatz.
Ja, total interessant. Und sag mal, wenn du einen Film drehst und es ist ein internationales Team, wird dann eigentlich am Set immer Deutsch gesprochen oder sprechen teilweise auch andere Darsteller aus anderen Ländern auch ihre Originalsprache? Wie ist denn das?
Ja, wir hatten jetzt vor allem Gijs Naber, der Holländer ist, mit dem haben wir Englisch gesprochen. Und wir hatten natürlich einen großen Teil des Teams, war auch Tschechisch und mit denen haben wir auch Tschechisch gesprochen, nein, ja. Englisch. Nee, das war schon so, ja, zu einem großen Teil ein englischsprachiges Set. Klar, mit Rose, auch die Rosalinde, die Brunhild gespielt hat und Maria, die sozusagen auch eine von den Walküren gespielt hat, die waren beide Däninnen und ja.
Wie ist denn das mit so, sagen wir mal, erotischen Szenen? Ist ja jetzt nicht so viel drin, aber gibt ja so ein bisschen Nudity auch. Das hat sich irgendwie stark verändert im Film. Ne? Heutzutage hat man irgendwie immer jemanden, der da am Set auch dafür sorgt, dass auch sich Darstellerinnen und Darsteller wohlfühlen, oder? Wie ist das so heute?
Ja, das nennt sich ja Intimacy Coaching und das sind sozusagen ausgebildete Leute, die richtig genau nur dafür da sind, dass man jede Form von Unangenehmlichkeit oder auch Missbrauch verhindert, dass man sich wohlfühlt. Und ich sag mal so, also ich finde, dass der Riesenvorteil daran ist, vor allem, Nee, der größte Vorteil ist, dass sich hoffentlich alle wohlfühlen. Aber der andere Vorteil ist, dass man anfängt, darüber nachzudenken, was will man eigentlich mit einer Sexszene oder einer erotischen Szene erzählen. Also nicht nur sozusagen zwei Menschen da zu haben, die miteinander vögeln, sondern auch zu gucken, wie vögeln die miteinander und wie äußert sich, genau wie im Kampf, der Charakter durch die Art und Weise, wie er Sex hat oder kämpft, und weil man ganz viel über die Charaktere verstehen kann dadurch. Und das ist so etwas, was dazukommt durch Intimacy Coaching, und richtig, ist richtig gut.
Ist aber doch trotzdem, also ich stelle es mir nur vor, oder ich will es dich fragen, es ist doch trotzdem auch eine sehr intime Geschichte. Ich glaube, weniger vielleicht mit den Körpern, weil da passiert ja nicht wirklich was, das Spiel, aber ihr küsst euch ja zum Beispiel auch. Und Küssen ist doch so intim. Ist das nicht auch ein bisschen seltsam manchmal? Weil, also nicht im echten Leben sucht man sich seine Partnerin oder seinen Partner aus. Und da hat irgendein Produzent zusammen mit dem Regisseur und dem Caster jemand ausgesucht, und der ist dann auf einmal so, das ist die Rolle, bitte.
Ist das nicht auch... Ist doch, es ist immer, also ja, klar, also weil man das vielleicht eigentlich ja nicht so oft macht.
Ja, stimmt.
Aber es dann wiederum, ich mache ja, seitdem ich 11 bin, habe ich ja angefangen, Filme zu machen, und hatte immer wieder diese Situation, die jetzt nicht zu einem, also die viele in ihrem Leben nicht haben, aber vielleicht habe ich mich über die Jahre so ein bisschen dran gewöhnt. Ich finde es, mir kommt nie eigentlich so wahnsinnig befremdlich vor. Ja. Also ich finde das gar nicht so ein Riesending. Und gerade wenn man so ein Intimacy-Coaching hat, dann stellt man ja Vertrauen her. Dann schafft man auch sozusagen einen Unterschied zwischen der erzählten Erotik und der tatsächlichen Erotik, die eben nicht dann sozusagen auftauchen soll. Und für mich ist das irgendwie nie so groß oder so ein Riesending.
Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die jedes Mal, wenn sie ausgehen mit irgendjemandem knutschen, irgendwie just for fun, das ist ja dann auch niemand, den man lange kennt.
Ja.
Also ich meine, ja, okay, das ist ja jetzt auch nicht. Nicht.
Dass da halt 150 Leute zukommen.
Ach ja, natürlich, klar.
Ja, ja.
Und 1000 Augen und 3 Kameras und schön 10 Scheinwerfer.
Ja,
stimmt.
Ja, das ist ja, was man natürlich jetzt nicht so direkt reflektiert, wenn man nur einen Film sieht, weil man sieht ja nur das Produkt und man sieht ja nicht das Drumherum. Aber klar, natürlich. Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt so eine Szene so öfters wiederholen muss? Manchmal sitzt es ja wahrscheinlich schnell, aber ich kann mir vorstellen, so große Szenen mit Kampf, das ist ja auch eine Choreografie, das muss man ja vorher abstimmen. Ich weiß nicht, ob ihr Markierungen auf dem Boden habt oder wie man das weiß. Ist ja ein hochkomplexes, orchestriertes Werk, auch das Bild, ne, wo sich die Kamera bewegt und wie das alles, dass man keinen auf die Fresse haut. Wie ist denn das, wenn man eine Szene wiederholen muss? Fühlt sich das für einen komisch? Hat man so das Gefühl, ich war nicht gut genug? Oder versucht man es einfach nochmal anders zu machen? Oder kriegt man auch einen Hinweis vom Regisseur, der sagt, du, pass mal auf, guck mal ein bisschen netter jetzt, oder ist es so?
Ja, klar, versucht. Ja, also die Regisseure in dem Fall hatten ja totales Auge darauf, sozusagen überträgt sich das, was die Idee einer einzelnen Szene, einer jeweiligen Szene war, überträgt sich die Idee jetzt auch wirklich im Spiel. Und wenn das nicht tut, dann kommen die und sagen, irgendwas funktioniert noch nicht, oder da glaube ich es noch nicht, oder wie du sagst, versuch mal da mehr in die Richtung zu gehen. Am einfachsten ist es immer für mich, wenn man nach einer inneren Haltung sucht, also wenn ich sozusagen, wenn man versucht, die innere Haltung des Charakters zu beschreiben und da dann nach was Neuem sucht, und dann verändert sich eben auch das Spiel äußerlich. Und grundsätzlich drehe ich eigentlich gerne viele Takes. Also ich probiere eigentlich gerne immer wieder neue Sachen aus, weil man dann ja auch sich sozusagen übt da drin, und es einfach wahnsinnig schön ist, so eine Szene immer wieder von Neuem zum Leben zu erwecken und immer in kleinen Dingen, also wenn man beim Spielpartner ist oder bei der Spielpartnerin und wirklich reagiert, dann verändern sich ja kleine Dinge, die dann zu was völlig Neuem führen, und das ist mit das, was ich am meisten liebe, glaube ich.
Siehst du, ich hätte mir irgendwie so in meiner Vorstellung gedacht, man wird vielleicht dann unsicher, aber das ist natürlich toll, dass du dann immer noch mal was anderes ausprobierst.
Ja. Nein, oder? Also man wird auch unsicher. Also das gehört dazu. Also aber ich glaube, das ist auch fast eine Qualität, würde ich sagen, von SchauspielerInnen, sich unsicher zu machen auch. Also oder nicht zu wissen, wie genau es geht. Und durch die Unsicherheit oder das Suchende und nicht genau wissen, wie, entsteht immer was, was irgendwie oder oft was lebendig ist. Und
ja, sehr cool. Ja, also auf jeden Fall, der Film ist wirklich ein beeindruckendes Werk. Und jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist er schon im Kino. Das heißt, wir verlinken wie immer in den Shownotes alle Informationen zum Film und zu Jannis. Dann nehmen wir Instagram oder wo bist du da so am meisten unterwegs?
Ich bin, wenn ich irgendwo online unterwegs bin, auf Instagram unterwegs.
Okay, ja. Super, ja. Genau, dann machen wir dein Insta. Machst du den Insta eigentlich selber? Das ist ja so ein Official-Account, aber...
Ich mache den selber, und aber, ja, nicht durchgehend. Also ich bin da einfach nicht, bin da nicht so durchgehend aktiv.
Ja, ist interessant. Ich habe übrigens heute gesehen, aber kleiner Hinweis, dein Wikipedia ist überhaupt gar nicht aktuell.
Ah, echt?
Deine letzten Filme sind alle gar nicht drin.
Ah,
also. Ja, weil ich habe so, man sucht sich ja also seine Quellen so zusammen und dann musste ich auf IMDb gehen, um überhaupt deine ganzen Filme
da
zu sehen.
Noch so wilde Hühner oder was?
Ja, oder ich glaube, es war jetzt Stella noch gar nicht drauf und Hagen auch nicht. Gut, Hagen ist noch nicht raus, könnte man sagen, okay, aber ich weiß, kennst du das, wenn irgendjemand, also anderes Beispiel, wenn jemand stirbt, steht es sofort, also geht es in der Minute drauf und da steht immer sofort verstorben am Tag, Uhrzeit, Grund. Und da sind die immer total aktuell, aber in deinem Fall. Aber es macht ja auch irgendwie, man weiß ja nie, wer Wikipedia macht.
Dass sich mal jemand wieder dran setzt.
Ja. Ja, manche machen das ja auch Fans oder User oder so.
Ja.
Apropos Fans, du hast ja auch eine ganze Menge, auch so Fanseiten auf dem Insta habe ich gesehen, ich habe es bei TikTok gesehen und so. Korrespondiert ihr auch miteinander oder ist es manchmal auch komisch, weil die ja auch so einen Teil deiner Reichweite quasi für sich reklamieren?
Also dann, ich würde sagen, am meisten dann, wenn irgendwie Premieren sind oder weiß ich nicht, mal eine Kinotour oder so, ne, dann wahrscheinlich am meisten. Aber es ist total, also ich am stärksten war das der Fall, zum Beispiel bei diesen Zeitreisenromanen, die wir gemacht hatten, Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün, da gab es so eine riesige Fangemeinschaft und das war ehrlich gesagt ein ziemlich toller Teil von dieser Arbeit, die man macht, dass man dreht und dann kommt der Film raus und dann ist man aber auch immer eine relativ lange Zeit dabei, weil wir, glaube ich, immer so 10 Tage auf Kinotour waren, wo man sieht, wie viel der Film mit so vielen Leuten macht. Und also das ist total schön, das mit zu erleben.
Ja. Wunderbar. Ja, mein Lieber, ich danke dir herzlich für das schöne und offene Gespräch. Wünsche ganz viel Erfolg, natürlich im Leben, aber auch mit dem Film. Und hoffentlich auf bald.
Jo, dir auch alles Gute.
Danke.
Danke, ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.